Nichts bleibt, wie es ist. Mit diesen Worten Floras, einer der Figuren der Oper, begrüße ich Sie zur Audioeinführung von The Turn of the Screw, einem in vielerlei Hinsicht bemerkenswerten Werk. Ich beginne mit ein paar biografischen Notizen zum Komponisten. Benjamin Britten nimmt in der englischen Musikgeschichte einen herausragenden Platz ein. Er gilt als der bedeutendste britische Komponist des 20. Jahrhunderts, der maßgeblich für die Wiederbelebung der englischen Operntradition steht. Mit seinem Peter Grimes gelang es Britten im Jahr 1945, der britischen Oper wieder internationale Bedeutung zu geben, was seit Henry Purcell kaum einem englischen Komponisten gelungen war. Mit Werken wie Peter Grimes, Billy Budd oder The Turn of the Screw begründete er eine neue englischsprachige Operntradition. Heute sind viele seiner Werke fest im internationalen Repertoire verankert. Benjamin Britten wurde 1913 in einer kleinen Küstenstadt in Suffolk in England geboren. Er wuchs in einem bürgerlichen, musikalisch geprägten Elternhaus auf. Seinen ersten Klavierunterricht erhielt er im Alter von 6 Jahren, kurz darauf wagte er seine ersten Kompositionsversuche. Von 1927 an nahm er privaten Kompositionsunterricht bei Frank Bridge, 1930 wurde er in die Kompositionsklasse des Royal College of Music in London aufgenommen. 1937 lernte er den Tenor Peter Pierce kennen, der fortan sein Lebenspartner und künstlerischer Mittelpunkt vieler Werke wurde. 1939 bis 1942 hielt Britten sich in den USA auf. Aus seiner amerikanischen Zeit gingen einige wichtige Werke hervor. Seine Oper Paul Bunyan war sein erster Versuch in einer Gattung, die später bedeutend für ihn werden sollte. Wichtig für die britische Kultur der Nachkriegszeit wurde Britten auch dadurch, dass er 1946 die English Opera Group und 2 Jahre darauf das Aldeburgh Festival gründete. Brittens spätere Jahre waren von Krankheit überschattet. Von einer Herzoperation im Jahr 1973 erholte er sich nicht mehr. Am 4. Dezember 1976 starb er, 63-jährig. Einige Monate zuvor war er als erster Komponist überhaupt auf Lebenszeit in den Adelsstand erhoben worden. Norbert Abels, Britenkenner und langjähriger Chefdramaturg der Oper Frankfurt, beschreibt Britens Werk mit diesen sehr passenden Worten. Britens Bühnenarbeiten erzählen von existenziellen Grenzsituationen, von Einzelnen an der Grenze, von scheiternden, nicht selten je vom Unglück heimgesuchten Helden oder Antihelden. Immer sind seine Figuren Menschen, die unvermittelt aus dem bisherigen Dasein herausgerissen werden, konfrontiert mit einem inkommensurablen anderen, zuweilen mit einer verlockend fremden Welt, oft jedoch mit einer bösen, feindlichen Macht. Leonard Bernstein sprach von Benjamin Britten als einem Menschen, der mit der Welt nicht im Einklang war. Hinter der oft so dekorativ und positiv sich gebenden Oberfläche seiner Musik habe etwas Dunkles, Düsteres gestanden. Dies passt zu einem traurigen Ausspruch von Britten selbst, wonach Musik untrennbar und immer die Schönheit der Einsamkeit und des Schmerzes in sich trage. Eben hiervon handeln Brittens Opern, vom Schmerz der Unzugehörigkeit nicht minder als vom Leid des existenziellen Außenseiters. Zitat Ende. Der Turn of the Screw ist ein außergewöhnliches Werk, musikalisch wie inhaltlich. Die literarische Vorlage bildet die von Henry James 1898 veröffentlichte Geistererzählung The Turn of the Screw, die Drehung der Schraube oder auch das Durchdrehen der Schraube. Aus dieser Geistererzählung schuf Britten, gemeinsam mit seiner Librettistin Mifoni Piper, die Opernfassung. Piper gelang es meisterhaft, die dichte, unheimliche Atmosphäre des Originals in eine präzise und poetische Bühnenfassung zu übertragen. Der Titel, die Drehung der Schraube, steht metaphorisch für das immer stärkere Anziehen von psychologischer und emotionaler Spannung, sowohl im Text von Henry James als auch in Brittens Musik. Worum geht es in der Geschichte? Eine junge Gouvernante wird von einem wohlhabenden Geschäftsmann engagiert, um sich auf dem abgelegenen Landgut Bly um die 2 Waisenkinder Miles und Flora zu kümmern. Der Geschäftsmann ist der Vormund der Kinder und er hat eine Bedingung an die Gouvernante. Unter keinen Umständen soll sie ihn mit irgendwelchen die Kinder betreffenden Angelegenheiten behelligen, ihm Briefe schreiben oder ihn auf sonstigen Wegen kontaktieren. Sie sagt zu und reist nach Bly. Zunächst scheint alles idyllisch, doch bald sieht die Gouvernante Erscheinungen. Im Gespräch mit der Haushälterin, Mrs. Gross, stellt sich heraus, dass es sich dabei wohl um den verstorbenen Hausdiener Peter Quint und die ehemalige Erzieherin Miss Jessel handeln müsse. Die Haushälterin weiß außerdem zu berichten, dass Quint immer ein besonderes Interesse an Miles hatte, eine erotische Beziehung wird angedeutet und auch an Miss Jessel war Peter Quint durchaus interessiert. Miss Jessel ging weg, um zu sterben, berichtet Mrs. Gross. Und auch Peter Quint starb unter mysteriösen Umständen. Die Gouvernante glaubt jetzt, die Geister sind zurückgekommen und wollen die Kinder beeinflussen und auf ihre Seite ziehen. Die Überforderung der Gouvernante wächst, sie will Bly verlassen und gleichzeitig möchte sie die Kinder nicht alleine zurücklassen. In ihrer Not greift sie zum letzten Hilfsmittel. Sie schreibt doch einen Brief an den Vormund der Kinder. Sie möchte dringend von ihm empfangen und angehört werden. Doch der Brief erreicht den Vormund nie. Quint instrumentalisiert Miles und Miles lässt den Brief verschwinden. Die Lage spitzt sich weiter zu. Mrs. Gross sieht sich gezwungen, Bly mit Flora zu verlassen. Die Gouvernante realisiert, dass Miles ihren Brief an den Vormund hat verschwinden lassen. Und zwischen der Gouvernante und Peter Quint entspinnt sich der finale Kampf um Miles, den Miles mit seinem Leben bezahlt. Bis zum Ende bleibt vollkommen ungeklärt, ob die Gouvernante die Geister wirklich sieht oder ob sie nur Halluzinationen sind. Ein echter Psychothriller. Die Oper endet, ohne Antworten auf viele Fragen zu geben. 1954 wurde das Werk als Auftragswerk der Venezianischen Biennale in Venedig sehr erfolgreich uraufgeführt. Am Dirigierpult stand Benjamin Britten, Peter Quint wurde von seinem Lebensgefährten Peter Pierce gesungen und dargestellt. Die italienische Presse lobte das Werk und zeigte sich gleichzeitig irritiert über die britische Kühle des Stückes. Die britische Premiere fand 1955 in London statt, wieder von Publikum und Presse sehr positiv aufgenommen. Seitdem hat die Oper sich einen festen Platz im internationalen Opernrepertoire gesichert. Das Werk lässt viele Lesarten und Deutungsmöglichkeiten zu. Das macht die Auseinandersetzung immer wieder spannend und herausfordernd zugleich. Die Handlung spielt im viktorianischen England etwa Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts. Eine Epoche, die geprägt war von strenger Moral, repressiver Sexualität und starren sozialen Hierarchien. Als klassische Geistergeschichte kämpfen reale Geister um die Seelen der Kinder. Psychologisch gelesen sind sie eher Projektionen der Gouvernante und Ausdruck ihrer Ängste. Um der Handlung besser folgen zu können, lohnt es sich, einen genaueren Blick auf die Gouvernante und ihre gesellschaftliche Stellung zu werfen. Die Gouvernante bleibt namenlos, was ihre Isolation verstärkt und vorgibt, ihre Erfahrung könnte die universelle Erfahrung vieler viktorianischer Frauen sein. Als Gouvernante im 19. Jahrhundert war sie eine Frau aus der Mittelschicht, die durch soziale Not oder wirtschaftliche Notwendigkeit diesen Beruf ergriff. Der Beruf der Gouvernante wurde fast ausschließlich von Frauen ergriffen, die an einem bestimmten Punkt ihrer Biografie keinen Vater, Ehemann oder Bruder mehr hatten, der für ihren Lebensunterhalt aufkam, die daher für sich selbst sorgen mussten oder wollten. In Großbritannien sahen sich um die Mitte des 19. Jahrhunderts viele Frauen gezwungen, auf diese Weise ihren Broterwerb zu verdienen, dass man vom Gouvernantenelend sprach. Ihre Aufgabe war es, das häusliche Ideal der Oberschicht zu bewahren, was sie in eine gesellschaftliche Zwickmühle brachte. Sie mussten einer Dame gleichen, waren jedoch gezwungen zu arbeiten und standen somit in Konflikt mit den gesellschaftlichen Erwartungen an eine Dame. The Turn of the Screw bleibt in vielerlei Hinsicht zweideutig. Die größte Unsicherheit betrifft die Frage, ob die Geister von Peter Quint und Miss Chessel real sind oder nur Einbildungen der Gouvernante. Auch die Gouvernante selbst ist eine ambivalente Figur. Ist sie eine Beschützerin der Kinder oder selbst die Quelle des Unglücks? In manchen Auslegungen wird ihr zugeschrieben, dass ihre unterdrückten Wünsche und ihre nicht ausgelebte Sexualität maßgeblich zur psychischen Belastung und zur Dynamik des Geschehens beitragen. Auch Miles' Verhalten bleibt unklar. Ist er unschuldig oder trägt er eine moralische Schuld? Der Tod von Miles am Ende bleibt auch unerklärt. War er eine Erlösung oder ein tragischer Verlust? Das Spannende an einer Auseinandersetzung mit diesem Stück für Ensemble und Regie ist, dass man das Geschehen immer wieder neu interpretieren kann. Es müssen bzw. es sollten keine eindeutigen Antworten gegeben werden. Dieses Spiel mit der Uneindeutigkeit war auch für die Regie von Georg Heckel zentral. In einem abstrakten und zugleich sphärischen und sehr poetischen Bühnenbild, entworfen von Timo Dentler und Ocarina Peter, das aus drei nach vorne und hinten offenen, verschiebbaren Kuben besteht, entstehen die 16 Szenen des Stückes, in denen die Welt der Gouvernante immer mehr aus den Fugen gerät. Kommen Sie nach Bly und erleben Sie die unglaubliche Geschichte der Gouvernante und danach ist nichts mehr, wie es war. Britens Musik ist atmosphärisch unglaublich dicht. Das Kammerorchester schafft eine intensive Klangwelt. Charakteristische Motive spiegeln psychische Zustände der Figuren. Die Musik verstärkt das Unausgesprochene, lässt Raum für Deutung, macht das Unheimliche hörbar und zieht uns unaufhaltsam in ihren Bann. Britain's The Turn of the Screw verspricht in jedem Fall einen intensiven Opernabend. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald im Staatstheater.